Wenn wir jetzt da oben waren, gibt es noch das normale Bauchortenaneurysma. Also jetzt ein normale Bauchortenaneurysma. Das Bauchortenaneurysma hat also seine Begrenzung unterhalb des Zwerchfells. Alles drüber nennt man auch thoracoabdominelles Aneurysma, das lassen wir, das ist ein Spezialfall. Aber das Bauchortenaneurysma beginnt meistens knapp unterhalb der Nierenarterie. Hin und wieder ist es mit betroffen, aber meistens ist es knapp drunter. Das kann man also mit einem Ultraschall auch gut schon nachweisen. Da sieht man also diesen Buckel da oben, das ist der Thrombosaum und da ist das Bauchortenaneurysma, das ist das wahre Lumen, das ist also das Lumen, das durchströmt ist. Männer sind deutlich häufiger betroffen wie Frauen. Zurzeit noch, sage ich immer wieder, weil es halt im Moment so ist, dass die Männer ungesünder leben, das heißt, die rauchen mehr und was weiß ich. Sie sind auch im zunehmenden Alter häufiger betroffen. 1,5% aller 50 über 50-Jährigen sind betroffen und bei 3-5% aller über 60-jährigen Männer vor allem haben ein Bauchortenaneurysma. 3/4 aller Bauchortenaneurysmen sind asymptomatisch, das merken Sie nicht. Und es gibt eine deutliche familiäre Häufung. Wenn es Brüder haben, sind bis zu 30% der anderen betroffen. Bei Schwestern ist es deutlich geringer. Also das dürfte also schon ein Y-Chromosom irgendwo herumhängen. Was wir als Diagnostikmöglichkeiten haben, meistens ist es ja ein Zufallsbefund. Ja, die Mehrheit ist ja asymptomatisch, meistens ist ein Zufallsbefund im Rahmen einer gesunden Untersuchung, eines Abdominellehrs, eines Ultraschalls. Und dann geht es erst weiter mit einer, wenn man sowas findet, eine CT-Angiografie, MR oder sonstige angiografische Maßnahmen, um das genauer festzustellen und quantifizieren. Also im Ultraschall haben wir das schon mal gesehen, ja, das ist eine schöne Kugel mit einem Thrombusmantel im Regelfall. Das kann man dann auch schön ausmessen. Aber die Methode der Wahl ist nach wie vor das CT, wo man den Ausmaß schön sieht. Das ist der Thrombus, der sich um das Aneurysmasack drinnen ist. Das ist das perfundierte Areal. Wir haben hier, das ist ein für mich relativ gutartiges Aneurysma. Es ist zwar riesig, aber es ist relativ gutartig, weil es eine atherosklerotische Spange hat. Ja. Das sind so ziemlich verkalkt, die Wände. Das heißt, die Rupturgefahr ist hier ein bisschen geringer als die das nicht haben. Es gibt solche Knödel, die überhaupt keine Spangen rundherum haben. Und die müssten eigentlich bevorzugt behandelt werden. So sieht es in der Übersicht aus. Da sind den Kalk da drinnen, ein komplett verkalkter Aorta. Und das ist hier der Aneurysmasack. Das sind die Nierenarterien. Beckenarterien sind auch ziemlich stark verändert. Das ist wahrscheinlich ein Verschluss der rechten Beckenarterie. Da hat man femorale Stenosen. Ja. Das ist die Arteria profunda femoris superficialis. Also das ist schon ein ziemlich verkalktes, ein atherosklerotisches Aneurysma. In der MR-Angiografie hast du ein bisschen den Nachteil, dass du die Verkalkungen nicht siehst. Ja. Die werden hier ausgeblendet. Den Kalk sieht man nicht. Das heißt, hier zum Beispiel diese Beckenarterie Stenose, die sieht man nicht, weil der Kalk weg ist. Und die normale Angiografie hier wieder beim Planen einer Implantation eines Stentkrafts macht man im Regelfall nur, wenn man schon die Intervention vorbereitet, weil das schön zum Stenten ist. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu behandeln, entweder ein Stentkraft oder offen operieren. Da hat man einen sehr langen Hals, nennt man das ist die Nierenarterie, dann ist er relativ unverändert, dann geht der Sack los. Und dann geht es in die Beckenarterie. Das heißt, das ist eigentlich ein idealer Fall zum Stenten. Man hat hier relativ viel Verankerungsmöglichkeit von der Stentkraft. Je näher das rutscht zu der Nierenarterie, desto schwieriger wird der Stentkraft. Jetzt die neueren Stentkrafts haben ja sogenannte gebranchte. Das heißt, die haben so die Seitärmchen noch, wo sie die Nierenarterien mitstenten können. Das ist aber auch eine ziemlich aufwendige Prozedur. Das Ganze, wenn man sich entscheidet, das zu stenten, wird ein eigenes Programm angeworfen. Das wird genau ausgemessen. Es wird jeder Patient kriegt seinen eigenen zugemessenen Stentkraft. Da gibt es fast nichts von der Stange. Das heißt, das wird alles eigens produziert. Und das ist ein Bauchartenaneurysma, das man ausnahmsweise auch durchtasten kann. Also das ist schon auch imposant, finde ich, so ein Ding, dass man durch die Bauchdecke praktisch diagnostizieren kann. Stellt sich immer die Frage, oder diese Anrufe kommen immer wieder, wann operieren oder intervenieren. Da sehen Sie relativ klar, die Monate ohne Ruptur von der Erstdiagnose. Das sind die Bauchartenaneurysmen über 5,5 cm, die hier innerhalb von 2-3 Jahren ein schlechtes Ergebnis haben. Ja, das sind Rupturieren fast alle. Bei zwischen 3 und 4 cm relativ spät und bei 4 bis 5,5 cm liegen auch immer bei 80%, nach 5 Jahren leben auch immer 80% der Patienten, also sind nicht rupturiert. Ja. Das ist ein bisschen ein Graubereich da oben, weil, wie ich vorher gesagt habe, es gibt nicht jedes Aneurysma ist schön abgekapselt, hat Spangen da drinnen. Wenn das ein sogenanntes Aortenulkus ist, das gibt es auch, das ist wie ein Wimmerl, das dann raussteht, das also keinen Schutz hat, das hat eine sehr hohe Rupturgefahr und ist da drinnen in dieser Gruppe hier. Das heißt, das muss man schon schön ausdiagnostizieren und dann beurteilen, ob man operiert oder intervenieren muss. Auf alle Fälle werden die über 5 cm behandelt. Das ist, wenn man 5,5 merkt man es ja nicht, deswegen sage ich immer 5 cm, das ist wie mit A und B. Also Durchmesser über 5 cm gehört behandelt, natürlich gehört behandelt ein ruptoides Bauchartenaneurysma. Jetzt habe ich dieses Symptomatische reingenommen, weil das Symptomatische ist eben so ein klassischer Aortenulkus. Da geht die Aortenwand und da geht so ein richtiger kleiner Knäuel da hinten. Das drückt meistens auf eine Bandscheibe drauf und die 90% aller Patienten kommen vom Orthopäden. Ja, der Orthopäde schickt, weil die dauernd Gleitschmerzen haben, und macht dann eine CT und sieht dann eben diesen Aortenulkus. Kann auch behandeln, wenn sie symptomatisch sind. Symptomatisch kann auch sein, eine Mesenteralbeschwerden, ne? Wenn sie genau in der Gegend der Mesenteralarterienabgänge sind. Und dann haben wir eben diese Grauzone, die ich schon vorher gesagt habe, mit diesen 4 bis 5 cm Durchmesser. Man beachtet auch immer, wie das wichtig ist, Sie kriegen einen Befund vom Radiologen, der schreibt, Bauchartenaneurysma mit 20 cm. Du sagst nur Servus. Das ist aber meistens die Länge, die hier gemessen wird und nicht der Durchmesser. Es ist immer wieder auch so, dass das dann viel interpretiert wird. Also die Länge interessiert uns überhaupt nicht, prima vista, sondern es interessiert uns aber prinzipiell der Durchmesser. Also immer fragen nach Durchmesser, nicht nach der Länge des Aneurysmas. Dann gibt es ganz viele verschiedene Arten, muss man sich auch nicht merken, das kann man sich eh nicht merken, welche Ausdehnung das hat. Je einfacher es ist, das ist, ich habe am Freitag einen Vortrag gehalten vor interventionellen Radiologen, ein schönes Streitgespräch gehabt, je einfacher es ist, desto leichter ist es für einen Radiologen, je schwieriger es wird, desto mehr ist der Chirurg betroffen. Das ist fast in allen Bereichen der Gefäßmedizin so. Das heißt, das ist zum Beispiel hier ein Aneurysma sagt, der einen guten Hals hat und unten schön locker da ist. Das heißt, da steckt der Blinde an Stent rein. Das kann auch jeder von Ihnen. Das ist, unter Anleitung schaffen Sie das auch. Das hier behandeln ist schon sehr komplex. Ja, wenn Beckenarterien, meistens sind auch schon sehr knapp bei der Nierenarterien dabei. Wenn es drüber geht, sogenannt juxtarenal geht, da muss man sich genau anschauen, ist das offen chirurgisch zu lösen. Wenn der Patient sehr polymorbid ist, extrem dick ist, voroperiert ist, dann kommen diese sogenannten gebranschten, also die mit diesen Seitärmchen Stentgrafts dran. Ich zeige Ihnen vielleicht auch noch ein Tier, was kostet. So ein gebranschter Stentgraft kostet über 25.000 Euro. Das ist also schon ganz schön satt. Ein normaler kostet ungefähr, je nach Verhandlungsgeschick der Verwaltung oder des Arztes, zwischen 6.000 oder 8.000 Euro kostet ein normaler Stentgraft. Eine Prothese kostet ungefähr 1.800, so eine Dacron-Prothese, bis 2.000 Euro. Da haben sie nochmal die verschiedenen Typen, das sind alles für Stents, das sind die einfachen Dinge, da wird hier gestentet im Regelfall. Und je komplexer es wird, desto mehr wird hier operiert. Das heißt, wir haben auch einen Wandel der Zeit gehabt in den letzten 15 Jahren. Am Beginn dieser sogenannten Stentgrafts sind so kleine Drahtgitter, die innen beschichtet sind mit einem Polytetrafluorethylen, also mit einem Kunststoff, das das abdichtet. Die haben nur oben haben die Stents, haben sie so kleine Widerhäkchen, damit sie nicht runterrutschen können. Aber in den letzten Jahren ist das natürlich zunehmend angestiegen, die sogenannte Stentkraftimplantation. In Deutschland sowieso noch mehr angestiegen, weil die Spitäler mit so einer Stentkraft sehr viel verdienen können. Das ist ein bisschen so wie die interventionelle Klappenchirurgie, ist in Deutschland derartig im Aufwärtstrend, dass also viele zum Stent greifen. Durch die demografische Entwicklung bzw. durch zunehmende gefäßchirurgische Abteilungen auch in Deutschland werden trotzdem noch relativ viele Leute, ungefähr 30.000 Leute in Deutschland, das heißt, das sind durch 10 in Österreich Aorten ersetzt konventionell. Da sehen Sie jetzt eine Aortenruptur. Eine Aortenruptur passiert meistens in den Retroperitonealsack. Warum ist das? Meistens ist das gedeckt in den Retroperitonealsack, weil sie ja die Aorta liegt im Retroperitoneum. Das heißt, das muss zuerst einmal durch das Peritoneum durchrupturieren, damit es überhaupt in die freie Bauchhöhle gelangt. Das geht natürlich auch, ja. Das kann passieren. Oft kommt es eben, das ist dieser Thrombusmantel, den man da sieht, ja. Das ist der Aneurysmasack, der hier eröffnet ist oder der hier praktisch geplatzt ist. Und das ist der Thrombusmantel und durch den Thrombusmantel kommst du natürlich zu Embolie-Quellen, zu Mikroembolien. Es kann, wenn sich das längere Zeit besteht, da liegt das Duodenum daneben, da unten, Entschuldigung, da ist das Duodenum, die Aortenwand durch das Duodenum durchdrücken und eine sogenannte aortoduodenale Fistel. Das Ganze geht auch durch die Cava, das ist übrigens ein Aszenes, kein Deszenes. Das kann genauso in die Cava rein fistulieren und es kann auch Beckenvenen oder Ureter betreffen. Das heißt, hier sehen Sie die ganze Rupturzonen, die es hier gibt, entweder ins Retroperitoneum da rein oder direkt durch das Periton durch in die offene Bauchhöhle, in das Duodenum. Das liegt also sehr knapp da hier bei der Aorta, die Duodenalschleife, die Duodenalschlinge oder die Vena Cava biegt auch direkt an der Aorta dran. Das ist ein bisschen tricky zum Operieren, weil das Grauslichste, was einem passieren kann, ist, dass man da eine Vene einreißt oder eine Vene perforiert beim Operieren. Ich sage immer, ich habe immer mehr Angst vor den Venen als vor den Arterien beim Operieren, weil die Venen sich viel schwieriger flicken lassen, weil die ganz dünnwandig sind. Also da haben Sie die möglichen Strecken. Das häufigste ist, Nummer 1, ist zum Retroperitoneum. Da ist es. Die Letalität des Bauchorten, des rupturierten Bauchortenaneurysmas. Da hängt es sehr von der Rettung ab, wie rasch die sind. Außerhalb des Krankenhauses haben wir eine Letalität von 50%. Im Krankenhaus vor der Operation haben wir 25%. Operationsletalität ist auch extrem hoch, ja, liegt auch nach wie vor, ist ein bisschen geringer geworden, aber liegt nach wie vor bei fast 50%. Das heißt, wir haben eine Gesamtletalität von 75% der Patienten. Das Hauptproblem in Wien ist vor allem einmal, dass die Patienten überhaupt ins Spital kommen, dass die diagnostiziert werden und so rasch wie möglich beim richtigen Spital landen. Das ist nicht so einfach, aber daran wird gearbeitet. Ja, von der Operation her selbst, man muss also komplett median laparotomieren im Regelfall. Es gibt auch einen retroperitonealen Zugang, das ist aber bei Bauchartenaneurysmen nicht ganz ideal. Dann klemmt man oberhalb dieses Aneurysmus aus, meistens knapp unterhalb der Nierenarterien, um die Nierenarterienperfusion zu erhalten und ersetzt das Ganze entweder mit einer Tube-Graft, heißt das, also mit einem einfachen Rohr, oder wenn man die Beckenarterien oder Femoralarterien mit ersetzen muss, mit einer sogenannten Bifurkationsprothese. Das daneben, was Sie da sehen, das ist das eröffnete Aneurysmasack. der wird ausgeschält, diese Thrombosmassen kommen raus und wir nähen den Aneurysmasack auch wieder über die Prothese drüber, weil ja daneben verläuft, wie schon vorher gesagt, das Duodenum und kann ja auch sekundär eine aortoduodenale Fistel entwickeln von der Prothese aus. Und das ist dann ganz grauslich zum Reoperieren und eine ganz schwierige Komplikation. Das heißt, es wird nicht alles weggeschnitten, sondern das nimmt man dann als Decken, zum Decken des Aneurysmas her. Das noch einmal schematisch geklemmt wird, knapp unterhalb der Nierenarterie. Dann schneidet man das Aneurysma auf, näht im Inlay-Technik die Prothese rein und macht die Aneurysma-Wand wieder zu und gibt dann, bevor man da also unten aufmacht, muss man oben aufmachen und die möglichen Thrombusmassen, die sich da in diesem proximalen Anastomosbereich finden, auszuschwemmen. Weil sonst haben wir das, was wir vorher gesagt haben, einen sogenannten Trash-Food und man schiebt das gesamte Embolusmaterial runter in die Extremitätenarterien. Also die distalen Klemmen werden ganz zum Schluss aufgemacht. Bevor man die aufmacht, muss man auch den Anästhesisten sagen, Achtung, eine Extremität geht auf, weil dann der Blutdruck nämlich gleich mal runtersaust und der muss dann relativ viel Volumen geben. Das heißt, ein extremes Zusammenspiel zwischen Anästhesist und Chirurgie ist hier gefragt. Ja, was macht es schwer? Die Bauchwartaneurysma-Operation macht es manchmal schwer, wenn es eine schwierige Anatomie ist. Schwierig ist es dann, wenn es vorher einen Stent gibt und dieser Stent irgendein Problem macht. Entweder er hat ein Typ 1 Endolik, das sind also ein Stentkraft. Wenn der gut drinnen sitzt, ist er ziemlich problemlos. Wenn der zum Wandern beginnt, ist das ein schwerwiegendes Problem, weil dann kommt es zur sogenannten Typ 1 Endolik, heißt sowas. Das heißt, der rutscht runter und das Aneurysma wird weiterhin perfundiert dann von oben. Das ist ein Typ 1a oder kann er von unten, aber Typ 1 Endolik ist meistens, wenn er nach unten rutscht, also oben undicht ist. Und dann hat man einen Stent drinnen sitzen, das ist ein Drahtgitterchen, das sich verkrallt in der Aortenwand. Das darf man dann wieder rausoperieren. Das ist eine ziemliche Schweinerei, so eine Operation, also sehr komplex ist. Typ 4, das sind Typ 4 Operationen, sind betroffen, sind Nierenarterien und das sind Interalarterien. Das heißt, da muss man alle anderen Arterien mitbehandeln. Dann gibt es das, was ich vorher gesehen habe, es gibt so eine Kombinationstechnik, dass man teils operiert, teils stentet, das ist dieses sogenannte Hybridverfahren, das man von der Aszendis her machen kann und dann weiter stenten kann. Und beim rupturierten Bauchwartaneurysma, das ist schon ein bisschen, EVA ist diese endovaskuläre Technik, ja. EVA ist endovaskuläres Aortenreplacement. Das war bis jetzt mit den herkömmlichen Stentkrafts nicht möglich, jetzt ist ein neuer da heraus am Markt, wo es die erste Pilotstudie gibt, also Phase 1 Studie, wo man auch rupturierte Bauchwartaneurysmen stenten kann. Wobei das auch mit einigen Problemen verbunden ist. Das ist jetzt noch einmal ein Ersatz von der Bauchwarte, das ist wieder der Aneurysmasack, das ist der Hauptkörper von der Bifurkationsprothese. Da sind die First, da Richtung Ausgang sind die Beine, da ist der Oberkörper zu mir her. Und was hier gemacht worden ist, weil das auch ein iliaker interner Aneurysma war, ist die iliaker interna mit ersetzt worden und die iliaker externa ersetzt worden. Das ist also ein multiples Verfahren, um das zu reparieren. Und das sind die schönen Exemplare, die wir da rausgeholt haben im Laufe der Jahre. Von Stentkraft, so schaut der Stentkraft aus, wenn er eingewachsen ist. Das Problem ist, diese rauszuholen, liegt darin, erstens sind die derartig in der Wand eingewachsen, dass man das ganz schwierig rausbekommt. Und zweitens haben die so eine Nähe zu den Venen, dass man immer wieder aufpassen muss, dass man nicht in die Vene reinfällt. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, mehr Angst vor den Venen beim Operieren als vor den Arterien. Postoperative Komplikationen gibt es eine ganze Latte. Und das ist klar, das hängt auch mit der Polymorbidität dieser Patienten zusammen. Das Schwierigste sind die kardialen Schwierigkeiten, weil es bei dieser Operation zu ziemlichen Druckschwankungen kommt. Ja, der rauscht, meistens sind es Hypertoniker, Der hat also von 250 Druck bis zu 40 systolischen Blutdruck, kann da alles passieren. Pulmonrenal kann es natürlich passieren, wenn das ein juxtarenales Problem ist. Das mit den Embolien haben wir schon einmal gesagt, das kann natürlich auch embolisieren in alle, auch in die Renalarterien, in die Mesenteralarterien. Es kann auch zu einer Ischämie des Kolons kommen. Wenn man die Mesenterica superior nicht reimplantiert, die reimplantiert man dann, wenn es zu einem guten Rückstrom kommt. Wenn die verschlossen ist, ist es verschlossen, das ist ja wurscht. Ja. Aber dann muss man den Patienten immer aufklären auf sexuelle Dysfunktion. Ja, man ist bei der Aortenbifurkation, man ist genau dort, wo die Geschichte innerviert wird. Genauso der Nervenplexus. Es kann zu Hernienbildungen kommen. Das ist vor allem bei dicken Patienten, kommt es zu Hernien im Bereich der Laparotomie, also zu epigastrischen Hernien. Es kann zu Biefschenkelthrombosen kommen, Bypassinfektion, ganz schrecklich. Pseudoaneurysmen treten meistens innerhalb von 10 Jahren auf, sind gar nicht so selten, meistens im Leistenbereich, also wenn eine Prothese ersetzt wird bis in die Arterie femoralis communis, können da relativ doch bis zu 20% sogenannte Anastomosenaneurysmen auftreten. Und auch ganz schrecklich sind diese orthoduodenalen Fisteln, da muss man reoperieren. Und dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu rekonstruieren, weil man muss nämlich die gesamte Prothese rausnehmen. Und entweder man nimmt die Prothese raus und der Patient kriegt vorher einen axillokieferhumeralen Bypass, das heißt von der Arteria axillaris runter. Dann macht man Bauch auf und holt dann das ganze Zeug raus. Oder man ersetzt das Ganze durch die Vena femoralis, man kann die Vena femoralis explantieren und das als Ersatz der Aorta nehmen. Das sind auch schöne Operationen. Dauern meistens den ganzen Tag lang solche Geschichten. Beim Endovaskulären, also beim Stentgraft, hat man auch mehrere Dinge zu berücksichtigen. Erstens einmal das Zugangsproblem. Oft sind die Beckenarterien so abgewinkelt, hat man so ein sogenanntes Kinking, dass man da nicht durchkommt. Oder sie haben eine Beckenarterienstenose, wo sie auch nicht gescheit durchkommen mit dem Stentgraft. Der Stentgraft, der ist ja eingewickelt und hat ungefähr so eine Daumengröße, also 24 French, und da müssen sie durchfahren durch die Beckenarterie. Und das geht eben nicht immer, damit ist diese Möglichkeit dann oft nicht möglich. Dann hat man das Landeproblem. Ja, man braucht eine gewisse Landezone von mindestens 2 cm zu den Nierenarterien, um das zu verankern. Wenn man das nicht hat, dann wird es auch schwierig. Man kann ja nicht die Nierenarterien überstenden. Ja, dann hat man ein komplettes Nierenversagen. Dann haben wir die verschiedenen Leak-Formen. Leaks ist also eine undichte Stelle im Bereich des Stentgrafts. Das eine ist dieser Einser, das haben wir gesagt, dass wenn es von oben, an der oberen Stelle, wenn die obere Stelle undicht wird, ist ein Typ 1 Endolik. Typ 2 ist, wenn das Aneurysma ist komplett überstentet, das ist okay, aber es kommt von zum Beispiel Lumbalgefäßen oder von Mesenteralgefäßen weiterhin zu einer Anfüllung des Aneurysmas. Das nennt man eine Typ 2 Endolik, da gibt es 2a, 2b Endoliks. Die kommen bei über 20% aller Stentkraftimplantationen vor, thrombosieren aber häufig von selbst. Ja, das ist also nicht lebensgefährlich. Lebensgefährlich ist das Typ 1, das ist blöd, weil dann rupturiert das meistens auch. Und Typ 3 haben wir vor allem am Anfang des Stentkrafts gesehen, dass die undicht werden, die fangen zum Schwitzen an, diese Prothesen. Ja, da tritt aus der Prothese tritt das Blut aus. Ansonsten hast du die gleichen Probleme wie beim offenen Operieren, Kraftstenosen, Thrombosen, Nierenarterien, Infektionen und es kann eben auch, das ist dann so ein Endolik 3, dann rupturiert das Stentkraft mit der Aorta mit. Da sehen Sie so ein klassisches Typ 2 Endolik. Ja, das Aneurysma, Typ 1 Endolik, ja, das Aneurysma wird hier weitergefüllt von oben. Das ist das Stentkraft, dieses weiße gepunkelte. Das sind die Metallspreizerchen. Aber das Aneurysma ist noch komplett gefüllt, das ist nicht gut. Wir bleiben noch ganz kurz bei dem Bauchaortenaneurysma, weil das immer ein relativ komplexes und wichtiges Thema ist und Sie sehen das OP-Risiko für die Patienten und auffällig dabei ist eben, sind letztendlich drei Sachen, nämlich die Länge der Operation und damit auch die Transfusionshäufigkeit oder Notwendigkeit. Dann wenn man über den Nierenarterien klemmt, ist das ein besonderes Risiko. Und was uns als gefäßchirurgische Gesellschaft auch lange Zeit beschäftigt hat, waren die Eingriffe pro Jahr. Und Sie sehen also, wenn man weniger als 10 Eingriffe pro Jahr macht, erhöht sich das Risiko. Damit gibt sich auch jetzt auch nach üblichem Vorschlag, also alle Abteilungen, die weniger als 10 operieren, Orten pro Jahr oder Orteneingriffe durchführen, sollen das besser hier lassen, außer es gibt spezielle Bedingungen dafür. Ich bin gefragt worden wegen der Prognose dieser Eingriffe. Also das ist dunkelblaue, das ist das Stent, ja, das EVA, das ist immer Stent. Dann das hellblaue ist die offene Operation. Die sinkt natürlich am Anfang ein bisschen ab, das ist die operative Mortalität. Und dann geht es aber gleich weiter. Das heißt, die Haltbarkeit oder die Überlebensrate dieser Patienten ist gleich, auch wenn man die All-Cause, also auch wenn man die ganzen Herzinfarkte und Krebserkrankungen mit einrechnet, gibt es hier keinen Unterschied zwischen Stent und offener Operation in der Langzeitprognose. Ein bisschen anders ist es mit der Reinterventionsrate. Da haben also die interventionellen Klappen natürlich eine höhere Reinterventionsrate und damit auch ein bisschen schlechteres, also alle, die reinterveniert worden sind, haben ein schlechteres Outcome. Und dann haben sie da noch einmal eine Survival-Kurve, die Wahrscheinlichkeit der Überlebens, auch hier die offene Operation am Anfang schlechter, dann gleicht sich das aus. Das heißt, stent oder offen operiert haben eigentlich die gleiche Überlebensprognose. Das noch einmal kontrastiert dazu, offene Operation hat praktisch kaum Reinterventionsraten. Die hauptsächlichen Reinterventionsraten nach offener Bauchortenersatz oder BIF-Prothesen ist das Pseudoaneurysma in der Leiste, das haben wir schon gesagt vorher. Bei den endovaskulären, also bei den Stentgrafts, haben sie eine relativ hohe Reinterventionsrate. Das sind diese ganzen Endoleaks, die zustande kommen. Das heißt, eine Stentprothesenverlängerung, eine Ausschaltung der Lumbalarterien oder Mesenterialarterien, das gehört alles hier zu dieser Reinterventionsrate, die ist relativ hoch und auch relativ teuer bei den Stentgrafts. Da sehen Sie jetzt die Kosten. Das ist also eine englische Publikation mit 13.000 Pfund, sind 20.000 Euro ungefähr für die Stentkraftgruppe und offene Reparatur. Das sind so die primären Kosten, sind hier ganz wenig bei der offenen Reparatur. Was wir haben als Chirurgen immer das Problem, wir haben eine längere Aufenthaltsdauer als beim Stentkraft. Nach einem Stentkraft geht es nach 5 Tagen ungefähr nach Hause, 5 bis 6 Tage. Nach der offenen Operation ist die mittlere Liegedauer 10 Tage, das kann 14 Tage auch sein natürlich. Und damit erhöht sich die Kosten beim offenen Reparieren. Ein bisschen, das ist eine englische, das ist eine europäische Publikation. Bei den Amerikanern schaut es wieder komplett anders aus. Da sinkt es noch weiter ab, weil dann geht es noch 2 Tage nach Stentkraftimplantation noch aus. Und ungefähr nach 4 Tagen nach der offenen Bauchortenoperation wandert man vom Spital. Also wer schon mal in Amerika war, das war wirklich imposant. Geht von Spital ins Marriott Hotel oder was halt anschließend ist und fährt dann mit einem eigenen organisierten Bus, den Outpatient Clinic Bus, fährt er jeden Tag in der Ambulanz. Damit sinkt dieser Balken komplett ab. Das ist bei Herzoperationen übrigens auch so, ja, Corona-Operation. Die fliegen noch 4, 5 Tage aus dem Spital raus und gehen anschließend ins Hotel. Das müssen sie selber zahlen. Und fahren jeden Tag in diese Outpatient Clinic zum Nahtentfernen, zum Redonentfernen. Und so weiter. Schon imposant. Deswegen muss man bei amerikanischen Publikationen immer ein bisschen aufpassen, nämlich auch was die Komplikationsrate, die In-Hospital Complication Rate betrifft, weil die ist natürlich total gering. Ne? Wenn du innerhalb der ersten 3, 4 Tage hast, entweder hast du eine Megakomplikation oder gar keine. Also, die haben zum Beispiel, ich habe ein Streitgespräch mit einem amerikanischen Kollegen gehabt, der hat gesagt, ich habe überhaupt keine Wundinfektionen. Und habe gesagt, naja, nach 4 Tagen hast du keine Wundinfektion. Also was wir sagen können, ist, beim Stentkraft haben wir ein relativ niedriges Implantationsrisiko. Das heißt, man muss sich immer anschauen, wie schaut das Gesamtmorbidität des Patienten aus. Wenn das ein über 80-Jähriger ist, mit Voroperationen, mit Herz operiert und so weiter, neige ich natürlich auch mehr zum Stentkraft, auch wenn es schwieriger wird. Die Resultate sind gute Frühresultate und auch Langzeitresultate. Das Problem ist beim Stentkraft ist, wir haben relativ eine hohe Rate an Reinterventionen. Wie das ganz langfristig ausschaut, nach 20 Jahren, wissen wir noch nicht. Was wir wissen, ist, dass die Technologie, dass das sehr industriegetriggert ist, da ist wahnsinnig viel Geld drinnen und es kommt praktisch, es vergeht kein Jahr, wo nicht ein oder noch oder zweiter neuer Stentkraft am Markt kommt. Also da ist schon viel an Technologie fortgeschritten. Wir haben zum Beispiel praktisch keine Endolik 3, das sind die durchschwitzen durch die Prothese, das gibt es praktisch nicht mehr. Es gibt auch viel seltener, es gab so Stentbrüche, das ist ja so ein kleines Drahtgitter, das in sich verzahnt ist. Und wenn man das da reinschiebt, vor allem wenn man über einen Knick drüber schieben muss, ist dieser Stent gebrochen. Und der ist dann so schief drinnen gehängt, das sieht man auch kaum mehr. Das heißt, wir haben beim Stentkraft eben das Endolik-Problem, die Degeneration ist praktisch behoben. Migration ist das Wandern des Stentkrafts, das ist noch nicht behoben, das sehen wir immer wieder. Wir sehen auch späte Endolik Typ 1, das ist also dann, wenn es oben undicht wird, das sieht man auch immer wieder. Und die Spätruptur, das ist auch eher in der schon fast schon Geschichte, das sieht man auch kaum mehr. Die neuen Generationen des Stentkrafts können bei rupturierten Bauchordnerisma lebensrettend sein. Das sind Patienten, die kommen mit einem systolischen Druck von 40, 50 maximal daher am Tisch. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man operiert offen. Wenn man den Bauch aufmacht und das ist ein offen rupturiertes Bauchordnerisma, bin ich vorher gefragt, warum die Mortalität so hoch ist. Wenn man den Bauch aufmacht, ist der Gegendruck weg und dann spritzt es einem einmal kurzfristig entgegen, solange halt dann auch Blut im Körper ist. Und deswegen haben die eine relativ hohe Mortalität, die rupturierten Bauchorden. Jetzt ist man schon in der Überlegung, ob man einer Stentkraft, das nennt man dann Bridge to Final Operation, macht. Das heißt, man schiebt zum Schutz, bevor man da den Bauch aufmacht, einen Stent rein und macht erst dann den Bauch auf und operiert dann normal eine Bifurkationsprothese und holt den Stent halt wieder raus. Sehr teuer, aber ist oft lebensrettend. Bei Hochrisikopatienten sowieso Stentkraft überlegen. Traumatische Aortenruptur, auch das war, da ist irgendein Unfallchirurg im Saal, ist eigentlich immer der Fall, wenn man die Deszendenz, die thorakale Deszendenz, eine traumatische Ruptur hat. Und das kommt häufig vor. Wenn man eine traumatische Aortenruptur hat, ist das meistens ein sogenanntes Typ B-Dissektion. Es reißt immer distal von der Arteria subclavia sinistra ein. Das ist dieser gegen diesen Ballon knallen und der Airbag. Ja. Und der Gurt schützt halt schon den Kopf von dem Oberkörper, aber macht einen ziemlichen Druck da im Thoraxbereich und da kann dann die Aorta Deszendens einreißen. Das behandelt man auch nur mit Stentkraft, das operiert man heute nicht mehr. Da kommt der Stentkraft rein. Das sind diese rupturierten, traumatischen Aortenrupturen, die hauptsächlich die Aorta Deszendens im thorakalen Bereich betreffen. Da ist der super. Ja. Da sieht man noch einmal einen kurzen Überblick über nochmal Reinterventionsrate natürlich, ja, das ist das Thema die Komplikationen nach Reintervention bei den Stentkrafts ist doch relativ hoch, aber an sich ist dieses Langzeitüberleben und Langzeitgeschichte ist das eigentlich sehr vergleichbar. Im Gegensatz zur offenen Operation, sie hat sehr gute Spätergebnisse, also wenn das einmal drinnen ist, hält das auch ewig. Das Einzige, was man aufpassen muss, ist das Pseudoaneurysma in der Leiste. Aber sonst hat man sehr gute Spätergebnisse. Bei einer nicht rupturierten sind die Frühergebnisse auch sehr gut. Da ist die Morbiditätsmortalitätsrate unter 2%. Es bleibt weiterhin der sogenannte Goldstandard bei Patienten mit normalem Risiko, aber sollte in den Zentren durchgeführt werden, die auch ein hohes Volumen an Operationen aufweisen können, also mehr als 10 pro Jahr. Das ist im Moment der logistische Hintergrund. Jetzt kommen wieder ein paar einfache Fragen, aber jetzt sind Sie eh schon alle Expertinnen und Experten da. Aber das sind so die Keynotes, also diese Take-Home-Messages, die man mitnehmen sollte.
Also bitte voten.
Ja, das ist natürlich richtig. Also eigentlich ist es über 5,5 cm, dass man sich merken kann, es ist 5 cm. Eines noch dazu, das ich vorher nicht gesagt habe, es ist auch abhängig, ob sich ein Aneurysma bewegt. Das heißt, man macht, wenn man sowas entdeckt und es ist 4 cm groß, zumindest am Anfang halbjährlich und dann jährlich eine CT-Kontrolluntersuchung. Und wenn sich das zum Bewegen anfängt, das heißt, pro Jahr um einen Millimeter wächst, ja, der kommt am nächsten Jahr zu Ihnen und hat dann 4,2 Zentimeter, dann würde ich auch eher früher einsteigen, als warten, bis das 5,5 endlich erreicht ist. Ja. Das heißt, wenn eine rasche Progression des Aneurysmasacks vorkommt, dann steigt man schon ein bisschen früher ein. Das ist diese sogenannte Grauzone, wo man schon unter 5 cm zum Intervenieren beginnt, weil rasches Wachstum heißt, da bewegt sich was da drin und das ist nicht in Ordnung. Und das ist, was ist die häufigste Komplikation der Stentgrafts? Da gibt es eben drei Arten von Leaks. Es gibt insgesamt 5 Arten von Endoleaks, aber die 4 und 5 sind fast unbedeutend. Also das mit den Endoleaks war noch nicht ganz klar. Also wir haben, ein Endoleak ist eine undichte Stelle im Stentgraft. Das kann entweder von oben, wo der Stentgraft wird eingebracht in der Aorta und er wird von oben dicht. Der Blast nimmt der Prothese in den Aneurysmasack hinein. Das nennt man Typ 1. Das ist gefährlich, das heißt, der Aneurysmasack wächst weiter. Das ist, die Behandlung ist praktisch nicht gegeben. Das ist, der Patient ist wie nicht behandelt. Das heißt, der Typ 1 Endoleak ist eine Reintervention als Notwendigkeit, meistens eine, geht das Richtung Operation. Ja, wenn das nicht hält, dann muss man es ausbauen, das Ding. Und ein Typ 2 Endoleak ist, wenn sich der Aneurysmasack, der Stentkraft ist gut platziert, aber der Aneurysmasack ist weiter perfundiert, meistens über die Arterie mesenterica inferior oder über Lumbalarterien, die ja retrograd nach wie vor perfundiert werden. Die werden über die Iliaca, also über die Beckenarterien oder über die Femoralarterien, wird es weiter perfundiert, wird retrograd, rinnt es über die mesenterica inferior oder über die Lumbalarterien weiter in den Aneurysmasack. Das heißt, der ist weiterhin unter Druck. Ja, der Sinn der ganzen Geschichte ist ja, dass man den Druck aus dem Aneurysmasack rausnimmt. Und da muss man dann auch reintervenieren, deswegen die hohen Reinterventionsraten, muss man das zustoppeln. Da gibt es eigene Coils und Kleber dafür, das Glubran heißt das. Da kann man dann die mesenterica inferior, eben über diese violanische Anastomose zum Beispiel, oder die Lumbalarterien kann man CT gezielt von hinten punktieren und das abdichten, dass das nicht mehr reinblutet. Das ergibt die hohen Reinterventionsraten, weil das Typ 2 Endolik kommt eben bei 20-25% nach Stentkraftimplantation vor und ist jetzt nicht akut behandlungsbedürftig, weil es eben eine retrograde Perfusion ist, hat nicht viel Druck drinnen, aber es ist das Aneurysmasack ist nicht komplett exkludiert. Das ist das Typ 2 Endolik. Nicht eine akute Intervention notwendig, aber reinterventionsbedürftig. Meistens wartet man ein halbes Jahr, manchmal gehen die von selber zu. Die thrombosieren dann von selbst. 50% dieser Typ 2 Endoleaks gehen von selber zu, weil da kaum mehr Druck drinnen ist. Das ist dann eine Stase und dann thrombosiert das aus. Und dann, wenn das nicht der Fall ist, muss man eben das Keulen oder kleben. Grundsätzlich befinden wir uns da bei der Aorta im Hochstromgebiet. Das heißt, wir haben dann ordentlichen Druck drauf und die Frage war, wie behandelt man die mit der Blutgerinnung weiter? Und es ist so, dass die eigentlich alle ein Thromboas bekommen und das reicht. Ja, also man braucht kein Clopidogrel oder man braucht auch nichts, kein Marcomar nehmen, sondern wenn die keinen Vorhofflimmern oder sonst irgendwas haben, reicht ein Thromboas, um das Glotten, das heißt das Anlegen der Thrombozyten auf die Prothesen zu verhindern. Mehr brauchen die 100 Milligramm Thromboas, also am Tag und das lebenslang und das reicht. Falls da ein Zahnarzt intervenieren möchte und 3 Tage das Thromboas passieren möchte, ist es auch wurscht. Weil wir sind da in einer ganz hohen, da ist viel Druck, große Röhren, da glottet das normalerweise nicht.